Ich wünsche uns allen einen gesegneten Sabbat und danke dem Herrn dafür, dass wir hier wieder versammelt sein dürfen, um über sein Wort nachzudenken, über die Erlösung in Christus, die wir haben. Ich möchte vorschlagen, dass wir noch ein kurzes Gebet sprechen, bevor wir beginnen. Wenn es euch recht ist, lasst uns die Knie beugen und ein kurzes Gebet sprechen. Unser geliebter Vater, wir möchten dich loben und preisen, o Vater, an diesem schönen Sabbattag. Wir möchten dir ganz besonders danken, dass du uns so reich segnen möchtest und gesegnet hast bereits. Dass du den Sabbatsegen über uns ausgießen möchtest, damit wir in die Ruhe eingehen, die du für uns vorbereitet hast in deinem Sohn. Und wir loben dich dafür und wir danken dir, o Vater. Und danken dir auch dafür, dass du bei den Geschwistern bist, die nicht hier sein können. Und wir danken dir vor allem für dein Wort, das wir jetzt hören dürfen. Und mach uns bitte deutlich, was du für uns als das Wichtigste ansiehst, damit wir erkennen, was dein Wille ist, o Vater. Hab Dank in Christus. Amen.
Amen.
Ich möchte, bevor ich beginne, euch einige Zitate vorlesen, oder zumindest ein paar Teile aus einigen Zitaten von Schwester White. Sie spricht über die Botschaft Gerechtigkeit in Christus. Und ich fand das so ermutigend, dass ich mir gedacht habe, das möchte ich an euch weitergeben. Das kommt auch in dem Februar-Newsletter, den ich hoffentlich bald beenden werde, wird das auch vorkommen. Aber schon vorweg einige Passagen, die wir an diese Botschaft, an das Evangelium glauben, ja sehr wichtig sein sollten. Sie schreibt ja an einer Stelle in Zeugnis für Prediger: Dies ist die Botschaft, die nach göttlichem Befehl der Welt gegeben werden soll. Es ist die dritte Engelsbotschaft, mit lauter Stimme verkündigt und von der Ausgießung seines Geistes in vollem Maße begleitet. Das ist ein Zitat, das wir oft gehört haben, aber ich denke, das hilft uns immer wieder, dass wir unsere Aufmerksamkeit wieder ausrichten. Und das ist auch unser Thema heute, dass wir stets unsere Aufmerksamkeit auf Christus ausrichten. Und dazu werden wir einige kritische Punkte nennen, die wichtig sind dafür, dass wir unsere Augen stets auf Christus gerichtet halten können. Sie schreibt an einer anderen Stelle: Die Botschaft, die in diesen Versammlungen den Menschen gegeben wurde, sie spricht von der Botschaft 1888, stellt nicht nur die Gebote Gottes, ein Teil der dritten Engelsbotschaft, in klaren Zügen dar, sondern auch den Glauben Jesu, der mehr umfasst, als viele annehmen. Und es ist besser, wenn alle Teile der dreifachen Engelsbotschaft verkündigt werden, denn das Volk braucht jeden Strich und jedes Tüpfelchen davon. Wenn wir die Gebote Gottes verkündigen und dabei die andere Hälfte kaum berühren, wird die Botschaft durch unsere Hände verdorben. Hier merken wir also, wie wichtig sie das empfunden hat, als damals 1888 die Gebote, das Gesetz und die Gnade, der Glaube, in die richtige Balance gebracht wurde und wie sehr sie darauf bedacht war, dass auch stets die Botschaft weiterhin so verkündigt wird. Denn dadurch wird die Ausgießung seines Geistes in vollem Maße begleitet. Dann sagt sie: Lasst es nicht zu, dass euer Verstand von dem überaus wichtigen Thema der Gerechtigkeit Christi abgelenkt wird, indem ihr Theorien nachgeht. Denkt ja nicht die Ausführungen von Zeremonien und Beobachtungen äußerlicher Formen euch zu Erben des Himmels macht. Wir wollen unsere Aufmerksamkeit standhaft auf den Punkt ausrichten, auf den wir jetzt hinarbeiten. Denn jetzt ist der Tag der Vorbereitung des Herrn und wir sollten unsere Herzen Gott übergeben, damit sie von dem Heiligen Geist erweicht und gebändigt werden mögen. Also sie sagt, lasst es nicht zu, dass euer Verstand von dem überaus wichtigen Thema der Gerechtigkeit Christi abgelenkt wird. Das war die wichtigste Botschaft in ihren Augen, die verkündigt werden soll. Und dann sagt sie noch weiter: Das Ende ist nahe. Wir dürfen keinen Augenblick verlieren. Licht soll vom Volk Gottes in klaren und deutlich erkennbaren Strahlen hinausgehen und Jesus vor den Gemeinden und der Welt offenbaren. Gott wird zusätzliches Licht schenken und alte Wahrheiten werden wiederhergestellt und in den Rahmen der Wahrheit wieder eingesetzt. Und wo immer die Arbeiter hingehen werden, werden sie triumphieren. Als Christi Botschafter sollen sie die Bibel erforschen und nach den Wahrheiten suchen, die unter dem Unrat des Irrtums verloren gegangen waren, und sollen jedes erhaltene Licht anderen weitergeben. Ein Interesse wird die Gemüter beschäftigen. Ein Thema wird alle anderen in sich aufsaugen. Christus, unsere Gerechtigkeit. Und das ist auch meine Überzeugung. Je näher wir dem Ende gelangen, und wir sagen ja als Adventvolk, dass wir in der Endzeit leben. Aber ich denke, je näher wir dem Ende uns nähern, desto deutlicher wird es zum Vorschein kommen, dass alle anderen Themen, alle anderen Lehren der Bibel in einer Lehre, in einem Thema aufgesaugt werden, sagt Schwester Weil. Ein Interesse wird die Gemüter beschäftigen, sagt sie. Ein Thema wird alle anderen in sich aufsaugen. Christus, unsere Gerechtigkeit. Und das soll auch heute unser Thema sein. Ich weiß nicht, ob ihr etwas anderes erwartet habt. Vielleicht ein Studium über das Mahlzeichen des Tieres? Ich denke nicht. Denn dann würdet ihr enttäuscht werden, denn das ist nicht unser Thema. Aber einiges noch, was sie schreibt, würde ich gerne vorlesen. Ein paar kleine Schätze aus der Schatzkammer. Hier sagt sie, wenn du jedoch nicht zu Christus, ich sollte vielleicht das ganze Zitat lesen, das ist sehr wichtig. Glaube es, weil es Wahrheit ist und weil Gott es sagt, und ergreife das kostbare Blut des gekreuzigten und wiederauferstandenen Erlösers. Er ist deine einzige Hoffnung, deine Gerechtigkeit, dein Fürsprecher und deine Sicherheit, dein Ein und Alles. Wenn dir das bewusst wird, wirst du ihm nur noch Lobopfer darbringen. Wenn du jedoch nicht zu Christus kommen willst, um anzuerkennen, dass er alles tut, sondern meinst, zuerst einige Schritte auf ihn zuzumachen und so weit gehen zu müssen, bis dir Gott entgegenkommt, dann wiederholst du haargenau Kains Opfer. Das war das, was Kain versuchte, als er aus seiner eigenen Kraft, von den Früchten seines Feldes opferte. Und er sagte, ja, wenn ich das tue, wird mich doch Gott nicht verstoßen, wenn ich das tue. Aber Schwester Weiz sagt, wenn du nicht zu Christus kommen willst, um anzuerkennen, dass er alles tut, sondern meinst, zuerst einige Schritte auf ihn zumachen und so weit gehen zu müssen, bis dir Gott entgegenkommt, dann wiederholst du haargenau Kains Opfer. Der kannte Jesus nicht und wusste auch nicht, dass das Blut Jesu seine Sünde hätte reinigen und sein Opfer angenehm vor Gott machen können. Es gibt viele Kains, deren Gaben und Opfer Flecken und Makel aufweisen und denen das Blut Jesu fehlt. Du musst auf jedem einzelnen Schritt zu Christus kommen. Mit dem Blut Jesu und seiner reinigenden Kraft sollst du deine Bitten in ernstem Gebet vor Gott darlegen und deine Bibel studieren wie nie zuvor. Das sind wundervolle Ratschläge, die gerade im Lichte von Gerechtigkeit durch Glauben uns sehr nahe gehen. Hier sagt sie, und was bedeutet es zu glauben? Es bedeutet völlig anzuerkennen, dass Jesus Christus den Opfertod für uns starb, dass er für uns zum Fluch wurde, unsere Sünden auf sich nahm und uns seine eigene Gerechtigkeit zugerechnet hat. Durch echten Glauben nimmt der Sünder die Gerechtigkeit Christi an und wird mit Christus zum Überwinder. Denn er ist zum Teilhaber der göttlichen Natur geworden. Auf diese Weise vereinigt sich das Göttliche mit dem Menschlichen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch im Kopf habt, dieses Zitat, das wir vor geraumer Zeit gelesen haben zusammen, wo sie sagt, dass Gott beweisen musste in Christus, dass Göttlichkeit und Menschlichkeit vereint, nicht sündigt. Und dass Göttlichkeit und Menschlichkeit vereint, sagt sie an anderer Stelle, die Gebote Gottes halten kann. Gott wollte also niemals zeigen, um es nochmal zu wiederholen, dass der Mensch die Gebote halten kann. Nein, er wollte zeigen, dass Göttlichkeit mit Menschlichkeit vereint sehr wohl die Gebote halten kann. Und das ist ja das Ziel. Das Ziel ist das Offenbarwerden des Geistes Gottes in uns. Das Ziel ist das Erfülltwerden mit der ganzen Gottesfülle. Das ist ja Gottes Ziel von jeher, weil diese Gottesfülle haben wir verloren. Und das ist nämlich das. Nicht, dass der Mensch irgendwelche Anstrengungen unternimmt, um irgendwas zu erreichen. Aber da sind wir einer Meinung, deswegen können wir gemeinsam den Herrn loben. Ich möchte ein wenig heute, nicht viel, haben wir zum Ziel gesetzt, wie so oft, dass ich nur ein paar Gedanken sage, denn es sind wichtige Gedanken und vielleicht braucht sie der eine oder andere. Ich bin überzeugt, dass wir alle sie brauchen. Es geht um Natur und Charakter. Wir haben gestern in der Andacht ein wenig darüber gesprochen und ich habe gemerkt, wie wichtig es doch ist, dass wir diesen Teil betonen und darauf ein wenig näher eingehen, Natur und Charakter. Wir werden dazu einige Bibelstellen lesen, die sowohl das eine als auch das andere ein wenig näher erläutern. Es gibt nämlich einige Christen, die das versehentlich vermischen oder durch Mangel der Erkenntnis oder vielleicht auch Unverständnis die beiden Dinge vermischen, Natur und Charakter. Natur bezeichnet die Art des Lebens, das wir besitzen. Wenn wir zum Beispiel bei den Tieren schauen, hört nicht nur bei Menschen auf, sondern bei den Tieren oder alles, was lebt und sich bewegt. Jedes Lebewesen hat eine bestimmte Natur. Ein Löwe hat die Natur eines Löwen und diese Natur äußert sich stets, 24 Stunden am Tag, nonstop. Wir haben die Natur eines Menschen, eine menschliche Natur, von Geburt an. Das ist das, was uns zu dem macht, was wir sind. Das ist das, was auch die Gene bestimmt. Und das ist das auch, warum ich einen Körper habe, warum ich einen Geist habe und warum ich bestimmte Fähigkeiten besitze. Das ist zurückzuführen auf meine Natur, weil ich ein Mensch bin. Nun, es ist interessant, wenn es um die Fähigkeiten geht und um die Reinheit und Vollkommenheit dieser Natur, wissen wir, dass seit Adam der Mensch nicht mehr vollkommen ist. Denn er hat den vollkommenen Teil seines Ichs verloren. Und das war von jeher die vollkommene Seite des Menschen, der göttliche Geist im Menschen. Denn nur das ist vollkommen. Selbst als Adam und Eva im Himmel waren, hatten sie einen vollkommenen Charakter. Darauf werden wir auch etwas später eingehen. Aber sie hatten auch eine vollkommene Natur. Warum? Weil sie erfüllt waren mit der ganzen Gottesfülle. Und Gott ist vollkommen. Und Gott hat eine vollkommene Natur, eine Natur der Liebe. Und diese Natur besaßen sie. Sie besaßen göttliche Natur. Diese Natur verloren sie nach dem Sündenfall. Sie entschieden sich, ihrer eigenen Natur nachzugehen, erstmal nicht der Natur, weil sie wussten ja nicht so viel, aber sie haben sich entschieden, ihren eigenen Weg zu gehen. Dadurch wurde der menschliche Geist vom göttlichen Geist getrennt und alles, was nur noch übrig blieb, war ein Klumpen Selbstsucht. Ein Haufen Selbstsucht. Ein egozentrisches Wesen, das nur darauf bedacht ist, sich selbst zu verherrlichen, nur darauf bedacht ist, sein eigenes Leben zu erhalten und alles andere ist egal. Das ist die Natur, die wir von Geburt an in uns haben. Durch die Neugeburt wird die göttliche Natur, erst einmal nicht der Charakter, die göttliche Natur wird zurückgebracht in den Menschen. Das ist das, was uns zu dem macht, was wir sind. Erinnern wir uns daran. Deswegen sind wir Kinder Gottes. Wir könnten nicht Kinder Gottes genannt werden, so wie Paulus sagt, wir sind seines Geschlechts. Wenn wir nicht seines Geschlechts wären, nicht von seinem Leben, von seiner Natur, von seiner geistlichen Substanz, wenn wir das so sagen können, dann könnten wir nicht seine Kinder sein. Und dann wären wir seine Knechte, wie es früher die Israeliten waren. Und Gott wollte aus ihnen Kinder machen, aber sie waren Knechte. Und als Christus auf der Erde war, sagte er, ich sage zu euch nicht mehr, dass ihr Knechte seid, sondern ihr seid jetzt Freunde. Und er ist jetzt unser geistlicher Vater. Warum? Weil wir das Leben von ihm bekommen haben. Es ist interessant, wenn man darüber nachdenkt. Es hat mich überwältigt, als der Gedanke mir in den Sinn kam, dass wir genauso wie wir hier auf Erden einen leiblichen Vater haben, genauso in demselben Sinn haben wir auch Gott zum Vater. Er ist also nicht nur jemand, der uns adoptiert hat, aber so viel anders ist als wir. Wenn es um seine Herrlichkeit geht, hat er uns irgendetwas vorenthalten? Wenn es um seine Allwissenheit geht, gibt es etwas, was wir nicht wissen können, wenn wir zu ihm kommen? Wenn es um seine Natur geht, haben wir sie nicht erhalten? Wenn es um den geistlichen Leib geht, den er uns gibt. Und ihr merkt sofort, dass wir beides, als wir auf der Erde, jeder, der von uns geboren wird auf der Erde, bekommt einen Körper und einen Geist. Der Körper kommt vom Vater und der Geist kommt vom Vater. Das ist das Leben, das wir bekommen. Beides kommt vom Vater. Geht hinein in die Mutter, dort wird das Kind ausgetragen und kommt raus als ein fertiges Wesen. Aber im Himmel ist das genauso. Im Himmel ist es exakt genauso, beziehungsweise für den Christen heute ist es genauso. Wir bekommen das Leben Christi hier und jetzt. Das Leben des Vaters in Christus, das haben wir schon. Das ist derselbe Geist, den haben wir von unserem Vater erhalten. Und auch den geistlichen Leib, den er wieder schaffen wird, den er wieder uns geben wird. So sind wir sowohl innerlich als auch äußerlich. Wir sind von Gott geboren, aus Gott geboren, so sagt es die Schrift. Das ist eine herrliche Wahrheit, wenn wir darüber nachdenken. Ich meine, all das soll uns dazu bringen, dass wir erkennen, wer so von Neuem geboren ist, bei dem ist es so, dass er nicht nur nicht mehr auf dieser Welt lebt, sondern im Himmel eine neue Existenz hat in Christus. Sondern, deswegen heißt es, wir sind Erben. Wer ist Erbe? Erbe ist der Erstgeborene. Christus wird der Erstgeborene überall genannt. Wir haben neulich auch ein bisschen im Griechischen nachgeschaut, dieses Wort Prototokos. Und dieses Wort bedeutet Erstgeborener. Und wir haben uns damit ein bisschen beschäftigt und so. Es war hochinteressant, denn Christus ist der Erstgeborene. Und wir werden Erben genannt, aber er ist der Erbe, weil er der Erstgeborene ist. Aber da wir sein Leben besitzen und im Grunde nichts anderes sind, sondern als er, aus ihm bestehen, das ist das Evangelium im Kern. Man kann es überhaupt nicht vermeiden, davon zu sprechen, sonst vermeidet man vom Evangelium zu sprechen. Da wir zu ihm geworden sind durch den Glauben, deshalb sind wir natürlich genauso Erben, wie der Sohn Erbe ist. Und deswegen sagt Paulus an anderer Stelle, seid ihr in Christus, so seid ihr Erben, so seid ihr Abrahams Same, und das ist Christus, und nach der Verheißung Erben. Denn die Verheißung galt wem? Abrahams Samen, dass er der Erbe sein soll. Gut. Also, das eine ist die Natur. Die Natur ist der Teil, den wir bei der Neugeburt bekommen von Christus. Es ist das Leben Jesu. Es ist diese Eigenschaft, oder es ist dieser Teil, den wir in Christus vorfinden, sobald wir durch den Glauben in ihn hineingelangt sind. Durch den Glauben werden wir hineintransferiert vom alten Adam heraus in den zweiten Adam hinein, in den letzten Adam, und das ist Christus. Dort finden wir ein vollkommenes Leben. Dieses Leben ist plötzlich unsere Existenz. Wir leben dieses Leben. Deswegen sagt Paulus, ich lebe, aber ich existiere zwar noch, aber ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Dieses Leben, das ich lebe, das lebt nicht mehr für das Fleisch, sagt er, wie früher. Das alte Leben Adams, das hat nur für das Fleisch gelebt. Aber das neue Leben, das lebt ausschließlich für Gott. Und er sagt, dieses Leben habe ich und dieses Leben lebe ich. Warum? Weil nicht ich es bin, sondern Christus ist. Es ist der, in mir lebt. Das ist eine herrliche Botschaft. Ich persönlich, ich kann nur jubeln. Ich sage euch ehrlich, ich lege euch ein persönliches Zeugnis ab, zur Ehre des Herrn, dass ich nicht aufhören kann, dieses Thema zu studieren. Ich könnte dasselbe Thema 20 Mal, 30 Mal durchnehmen und ich würde jedes Mal neues Licht darin finden. Und das ist das Einzige, was mir den Frieden schenkt. Und nicht nur den Frieden schenkt, sondern Zuversicht, Hoffnung, Ruhe, die neue Natur, die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und deswegen ist das Ziel für den Christen erreicht, der erkannt hat, in Christus ist alles, was ich brauche. Alles, was der Mensch jemals nötig hatte, ist in Christus zu finden. Nun, wir sind immer noch in dieser Welt und seitdem wir Christen geworden sind, sind wir Christen geworden, weil wir uns nach einem besseren Leben gesehnt haben. Wir haben gesehen, unser Leben ist nichts wert. Wir tun alles, was wir anfassen, ist schlecht. Wir sehen uns nach dem neuen Leben. Christus kommt und offenbart uns dieses neue Leben. Er sagt, gib mir alles. Und dafür bekommst du das, wonach du dich die ganze Zeit gesehnt hast. Sehr oft, wenn wir das dann hören, oder sehr oft, wenn Christen das hören, Paulus sagt dem Timotheus, der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Nicht jeder hat so einen Bezug dazu. Warum? Weil nicht in jedem Menschen das Verlangen vorhanden ist, den alten Menschen loszuwerden. Und dazu muss zuerst etwas geschehen. Gott muss uns unser wahres Ich zeigen, dass da wirklich nichts Gutes drin ist. Dass das eine riesige Krankheit in sich birgt, die schlimmer ist als AIDS oder Krebs oder irgendetwas. Sie zerstört uns innerlich. Und das ist unser Geist, den wir von Adam bekommen haben. Das ist unsere selbstsüchtige Natur, die wir von Geburt an in uns haben. Wer das aber erkannt hat, der rennt zu Christus und er nimmt froh und glücklich dieses neue Leben in Christus an. Wisst ihr, einer, der erkannt hat, wer er wirklich ist oder wie er wirklich ist, von Geburt an, der hat nichts mehr zu verlieren. Der hat auch keine Angst mehr vor Gott. Der kommt zu Gott und weiß, er ist seine letzte Hoffnung. Verlieren kann er nichts, weil er nichts hat. Aber das muss erstmal erkannt werden. Glücklich ist der, der erkannt hat, dass er nichts hat. Denn dann rennt er schnell zu Christus, um etwas zu bekommen von ihm. Solange aber wir meinen, wir haben etwas, wir können etwas, wir sind etwas, wird der Christ nie zu Christus rennen. Oder nicht völlig ihm alles übergeben. Und das ist das große Problem. Aber nachdem das geschehen ist, ist der Christ bereit für die Aufnahme in die himmlische Familie. Und er bekommt ein neues Leben, eine neue Natur. Jetzt, wie sieht es mit dem Charakter aus? Die Natur ist das, woraus wir instinktiv, ich möchte dazu auch noch vielleicht eine ergänzende Erklärung noch sagen. Ich kann nur von mir sprechen, weil ich die Erfahrung von einem anderen nicht kenne, aber ich persönlich, wenn ich anschaue, was geschah in dem Moment, wo ich dem Evangelium glaubte, geschah etwas Interessantes, etwas, wonach ich mich gesehnt hatte die ganze Zeit über, aber nie haben konnte. Ich war immer die Person, die doch ja manchmal nicht so leicht reizbar, manchmal sehr leicht reizbar war. Und Kleinigkeiten, die in der Familie stattgefunden haben, haben mich schon gereizt. Und ich konnte schnell zornig werden. Und dieser Zorn, der hat mein ganzes Wesen beherrscht. Und ich wünschte mir so sehr damals, ich hätte ihn los irgendwie weggeben können, ablegen können. Aber ich konnte es nicht. Das war immer da, immer präsent in mir. Mich gezwungen, dass ich zornig werde. Und da musste erstmal die Information an mich herankommen, du kannst es nicht anders. Es geht nicht. Solange du auch in dir keine Veränderung wünschst, wird das nicht stattfinden. Wirst du auch den Zorn nicht ablegen können. Und sehr viele andere negative Eigenschaften, die ich besaß, einfach besaß. Und es war interessant, dass nachdem ich Christus angenommen hatte durch den Glauben, nachdem ich verstand, was los ist, dass ich es nicht besser kann, sondern Christus es mir sofort als Geschenk schenken möchte, da geschah etwas Interessantes. Ich habe es geglaubt, so ist es. Gott spricht, es geschieht. Er gebietet, so steht da. Und ich war fest darin und ich wusste, so ist es. Mein ganzes Leben hat sich darauf eingestellt und ich wusste, ich lebe nicht mehr, weil ich hatte alles dem Herrn übergeben. Die Schrift sagt, ich lebe nicht mehr, ich bin mit Christus gekreuzigt, mit ihm auferstanden. Ich habe es geglaubt. Ganz einfach und primitiv. In dem Moment geschah etwas Interessantes. Sehr oft kam danach Reiz auf mich zu. Wieder der Reiz zum Zorn. Und es geschah etwas Interessantes. Das, wonach ich mich die ganze Zeit gesehnt hatte. Ich wünschte mir, ich wäre so ruhig. Ich wünschte mir, ich würde darauf nicht reagieren. Ich wünschte mir, es wäre nichts in mir, was mir so ein Kloß im Hals schafft. Und tatsächlich auf einmal war es nicht mehr da. Es war verschwunden, weg, wie weggeblasen. Gelobt sei der Herr dafür. Ich habe den Herrn so gelobt dafür. Ich wusste, woher das kam. Dass Christus in mir lebt und Christi Natur nie Zorn empfindet, weil ich einfach sein Leben gelebt habe, weil ich akzeptiert habe, das, was dort steht, dass es Wahrheit ist. Und das ist die neue Natur, die man bekommt. Der Instinkt des alten Adams war, in Zorn auszubrechen. Sofort beleidigt zu sein. Das Gehirn sagt, hier stopp. Es entsteht eine Blockade gegenüber der Person, die dich vielleicht zum Zorn reizen möchte. Und du innerlich kocht es und es kommt hoch. Das ist die alte Natur. Das kommt instinktiv. Du musst dafür nicht einen Finger krümmen. Es kommt instinktiv. Es ist nicht etwas, worauf wir zuarbeiten, damit Zorn hochkommt. Zorn kommt als eine natürliche Reaktion, wie ein Vulkan. Absolut spontan und instinktiv. Warum? Weil Zorn, Paulus sagt, ihr einst Kinder des Zorns wart von Natur aus. Wir waren, dank sei dem Herrn, wir waren Kinder des Zorns. Und das ist ein Teil der Natur. Diese Natur ist der Zorn. Diese Natur ist all das Böse, was im ganzen Universum existiert. Ist die menschliche Natur. Deswegen all das Gerede über Satan, dass Satan schuld ist für all dies und jenes, ist nur bedingt wahr. Es stimmt, dass Satan viel Zugang hat und sehr oft Menschen gebraucht, die sich von ihm gebrauchen lassen. Aber er ist nicht das Problem. Das Problem ist unsere Natur. Stellt euch vor, Satan wäre vernichtet von Gott. Satan würde jetzt in diesem Augenblick von Gott weggenommen oder weggeschlossen, so dass er keinen Zugang mehr hat zu dieser Welt. Gäbe es Sünde immer noch? Gäbe es diese Leid, Kummer und all diese Dinge immer noch? Selbstverständlich, weil der Mensch ist das Problem. Der Mensch ist das Problem. Und es gäbe vielleicht weniger Naturkatastrophen, mit denen Satan vielleicht sehr oft zu tun hat. Aber der Leid, das Leid und die Zorn und Zwietracht und Zank und Boshaftigkeit und Hass, das alles ist im Herzen. Denn Christus sagt es. Christus sagt, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Zank, Ehebruch, Zwietracht und all diese Dinge. Hass. All das kommt aus dem Herzen des Menschen. Das Herz ist ein verzagtes Ding. Wer kann es ergründen? Also, diese Natur ändert sich in dem Moment, wenn wir zu Christus kommen. Es ist ein sehr oft haben jetzt Menschen gesagt, ja Moment einmal, wenn du sagst, du bist von neuem geboren und danach geschieht noch irgendetwas in deinem Leben, was nicht mit dieser Neugeburt übereinstimmt, von unserem Bild von der Neugeburt, mal einen Moment lang irgendetwas geschieht. Schwester White sagt, wir haben das gestern auch vorgelesen, in Der Weg zu Christus, sie sagt, die Neugeburt äußert sich nicht durch gelegentliche gute oder böse Taten. Die Neugeburt äußert sich also nicht durch gelegentliche böse oder gute Taten. Nein. Sondern die Neugeburt offenbart sich in deinem ganzen Lebensstil. Was ist dir, und dann zählt sie das auf, was ist dir den ganzen Tag wichtig? Wovon sprichst du den ganzen Tag? Was tust du den ganzen Tag? Woran denkst du den ganzen Tag? Wem gehört dein Herz? Das ist das, wovon er spricht, wovon sie spricht. Und sie sagt, all das offenbart, ob du ein Christ bist oder nicht, ob du von neuem geboren bist oder nicht. Wohin dein Herz hingezogen wird, nicht durch gelegentliche böse oder schlechte Taten, das offenbart nicht einen Christen. Denn wenn wir nehmen, was Petrus tat, zum Beispiel am Wasser oder bei der Verleugnung Jesu oder danach noch, als er heuchelte mit den Juden, mit den anderen, so dass Barnabas auch verführt wurde, diese Passage, als er aß mit den Heiden und die Juden kamen und er hat sich zurückgezogen und hat geheuchelt. Das war auch ein Fehler. Aber er war immer noch derselbe Christ. Er hat nur einen Fehler getan. Es war falsch. Es war absolut falsch. Und man kann es Sünde nennen. Es war falsch. In sich war das Sünde. Nur was ihn betraf, wurde das nicht als Sünde gewertet, denn sein Herz war nicht getrennt von Gott. Was haben wir gesagt? Sünde ist Trennung von Gott. Das ist Sünde im Kern. Trennung von Gott, in dem Moment, wo ich meinen Weg wähle. Aber es kommt auf die Motivationen, warum wähle ich? Warum wähle ich das, was ich wähle? Und sehr oft merken wir, dass da Charakterfehler noch vorhanden sind. Und so gehen wir über zum Charakter. Die Natur gibt impulsiv die richtigen Instinkte. Da kommen immer die richtigen Instinkte hervor. Ein anderer Bruder sagte, früher bin ich sehr oft in der Stadt gefahren, ich musste immer durch eine bestimmte Stadtregion und dort waren so viele Autos und diese Minibusse und die Taxifahrer und so weiter. Und er sagte, ertappte mich immer dabei, dass ich zornig wurde und sagte, weil die so schrecklich fahren, die bremsen auf einmal ab oder schießen vor dir raus. Und er sagte, das gibt's doch nicht, die fahren so schrecklich hier und er empfand Zorn in sich. Nach seiner Neugeburt, sagte er, war absolut frei. Er fuhr. Und alles, was er sah, war, wie kann er den Menschen helfen? Wie kann ich dem anderen helfen? Nicht mehr Zorn. Es war instinktiv nicht mehr da. Und das ist die neue Natur, die wir bekommen. Der Charakter hingegen wird zusammengestellt aus, der Charakter besteht aus unserem Wissen. Besteht aus unseren Erfahrungen. besteht auch mit hineinwirken auf unser Umfeld. Unsere Anschauung dessen, was wir sind in diesem Moment. All das wirkt zusammen. Das Wissen um unsere Fähigkeiten, um unsere Erfahrung, all das wirkt zusammen und bildet den Charakter des Menschen. Und der Charakter ist das, wie ich gestikuliere, das, wie ich auf bestimmte Situationen reagiere, die Feinheiten, die Nuancen, die ich habe. Das alles beruht auf dem, was ich weiß. Und das ist unvollkommen. Der Charakter ist nicht so vollkommen wie der Charakter Christi, denn Christus reagiert in allem vollkommen. Sein Charakter ist ein vollkommener Charakter. Und deswegen lesen wir sehr oft auch bei Schwester Weiß, dass der Charakter geformt werden muss. Und es ist über einen langen Zeitraum wird das geformt, bis in alle Ewigkeit hinein, sagt sie. Aber nicht die Natur, die muss ja nicht geformt werden, denn gibt es etwas, was sie an Christus verbessern würde? Gibt es etwas an Christus, was ihr sagen würdet, ja, in seinem Leben ist irgendein Problem, da muss ich noch ein bisschen feilen? Ich denke nicht. Christus ist vollkommen in seiner Natur. Er ist vollkommen auch in seinem Charakter. Er hat uns sein Leben geschenkt, die neue Natur. Jetzt muss unsere Natur, das was inwendig ist, mit den Taten, mit dem Charakter, mit dem Äußerlichen in Harmonie gebracht werden. Und das ist auch der Weg der Heiligung. Das ist auch der Weg der Heiligung, dass unser Charakter in Übereinstimmung gebracht wird mit dem innerlichen Leben, mit der Natur, die wir jetzt besitzen. Denn sehr oft wissen wir nicht alles. Nicht sehr oft, sondern es ist so, ich denke, bei jedem von uns, dass wir nicht alles wissen. Ein Christ, der von neuem geboren ist, der weiß nicht alles. Und der hat einen Charakter, der vielleicht Christus überhaupt nicht offenbar. Zum Beispiel, wir reden sehr oft davon, aber es sind gute Beispiele, deswegen verwende ich sie noch einmal. Essen von Schweinefleisch, Sonntag halten und so weiter. Das äußert sich, das sind alles Dinge, die wir wissen. Und unsere Taten basieren darauf, was wir wissen natürlich. So muss unser Wissen, unsere Erkenntnis in Harmonie gebracht werden mit unserer Natur, mit unserer neuen Natur, die wir von Christus erhalten haben. Das ist der Weg der Heiligung. Lasst mich euch aber betonen, das ist ein Werk Christi allein. Das ist ein Werk Christi allein. Jemand, der ihm es nicht zulässt, so wie Schwester Weiß vorhin, wie wir das vorhin vorgelesen haben, wer nicht zu ihm kommt und zugeben will, dass Christus alles tut, sondern meint, zuerst einige Schritte auf ihn zumachen zu müssen, der hat ein Riesenproblem. Unsere Aufmerksamkeit gilt nicht den Dingen, die Christus tun muss in uns. Sehr oft lesen wir von Schwester Weiß, der Christ, der die Neugeburt erlebt hat, der wird die Gebote halten. Er wird den Geboten gehorsam sein. Und die Christen meinen, aha, jetzt wo ich neu geboren bin, jetzt muss ich versuchen, die Gebote zu halten. Jetzt muss ich gehorsam sein den Geboten. Ansonsten wird ja offenbart, dass ich nicht glaube. Und so haben sie Angst. Und so versuchen sie zu leisten. Nur ein großes Problem besteht dabei. Der Mensch kann aus eigener Kraft leisten. Er kann sich auch dorthin bringen, Schwester Weiß sagt das auch in Der Weg zu Christo, sie sagt, Selbstdisziplin in der Welt oder der Wunsch, Ansehen zu erlangen oder Ruhm zu gelangen, kann einem Menschen dazu führen, dass er diszipliniert und dem Anschein nach ein Christ ist. Aber das ist er nicht. Aber weil er Disziplin hat und gelernt hat, dass er seine Ausbrüche in Zaum hält, deswegen meint man, ah, schau mal, das ist das könnte ein Christ sein. Sehr oft, ich persönlich habe mich dabei enttappt, ich habe mit Menschen gesprochen und habe gemeint, der hat so einen ruhigen Charakter, der könnte wirklich ein Christ sein. Aber dann findet man heraus, dass ich habe einen Freund, der sehr, sehr, sehr nett ist und sehr lieb. Also ich habe mit ihm nur gute Erfahrungen gemacht. Stets hat er mir geholfen. Wenn ich ihn selbst in der Nacht angerufen habe, er kam sofort und er verstand was von seinem Handwerk. Und deswegen habe ich ihn doch recht oft um Hilfe gebeten. Und er hat es immer ohne Murren getan. Aber wenn ich mit ihm über den Glauben sprechen wollte, hat er abgeblockt. Ne? Er hat schon zugehört, aber es hat ihn einfach nicht interessiert. Er hat gesagt, ja, ist nicht so wichtig. Und also wir merken schon, dass der Mensch aus Eigenleistung schon etwas erreichen kann. Und sehr oft sehen wir Brüder an, und sehr oft, manchmal auch große Prediger, die in der Welt umherziehen, Und wir sagen, ah, das sind Männer Gottes, das sind welche, die. Aber wenn man ein persönliches Gespräch mit ihnen dann hat, dann merkt man den Stolz, den Hochmut, den manche Prediger vielleicht besitzen. Mag sein, dass es mal vorkommt. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht. Aber eine Sache noch. Der Mensch, wie ich sagte, kann aus eigener Anstrengung viel erreichen. Wir möchten das ein wenig praktisch gestalten. Ich möchte, dass ihr etwas Praktisches mitnehmen könnt hieraus. Deswegen sagt die Schrift immer, dass der Mensch niemals sich auf sich selbst verlassen darf. Denn der Mensch kann leisten und seine Kraft geht bergauf, wenn er Motivation empfängt, von irgendwoher. Und er hat Kraft. Und er macht sich ran und hält die Gebote. Und er hält sich fern von Schweinefleisch und Käse und all das, was gegen das Gesundheitsgesetz geht. Und auf der anderen Seite geht er und liest die Bibel und tut dies und tut jenes. Er macht Besuche, besucht die Kranken, hilft seinem Bruder bei der Arbeit und so weiter. Er tut gute Dinge. Und seine geistliche Kraft ist auf einem Höhepunkt. Aber das Problem ist, ihr wisst es, der Mensch ist der Vergänglichkeit untertan, ist der Müdigkeit unterworfen. Und auf einmal beginnt der Mensch ausgelaugt zu sein, ausgepowert zu sein. Denn kein Mensch kann die Konzentration, kann die Disziplin 100% zu jeder Tageszeit, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, voll halten. Das geht nicht. Und dann kommt es in der Erfahrung der Christen sehr oft so, dass sie auf einmal geht's bergab. Und sie befinden sich in einem Tal. Und je weiter man nach unten hinkommt, desto schneller geht man ins Tal. Und man hat keine Kraft mehr, man ist ausgepowert. Die alten Dinge kommen wieder hoch. Man kann nicht mehr, man schmeißt alles hin und sagt, ich kann nicht mehr. Es geht nicht. Wisst ihr, Geschwister, ich denke, dass ich weiß nicht, ob wir alle in dieser Situation waren, aber ich denke schon. Aus eigener Kraft kann kein Mensch das bewirken, was Christus in einer Sekunde in dir bewirken möchte, hier und jetzt. Und das ist das große Problem. Und Christen verstehen das nicht. Sie wissen nicht, warum das jetzt weggegangen ist, warum ihre Verbindung zu Christus plötzlich aufgehört hat. Und sie sind in einem Tief und sie sind voller Zorn und voller Verzweiflung. Und sie sind ausgelaugt, ausgepowert. Sie haben alles gegeben, aber die menschliche Kraft lässt nach. Und so, das ist die große Gefahr. Dort wieder rauszukommen. Christus tut sein Bestes, um uns aus dem Tal wieder herauszuziehen. Er tut sein Bestes. Aber nicht immer schafft er das. Es ist eine große Gefahr, wer sich auf sich selbst verlässt, auf seine eigene Kraft vertraut. Deswegen gilt es, dass wir uns als absolut nichts betrachten. Wie Schwester Brigitte immer sagt, wir müssen lernen, ein Niemand, nichts und ein Niemand zu sein. Wir müssen das stets im Kopf haben, dass wir aus uns selbst nichts können. Damit wir zu Christus kommen, seht ihr, das sind praktische Dinge. Wir haben gestern auch ein paar Beispiele genannt und die möchte ich euch auch weitergeben, weil die waren sehr, sehr gut. Eine Hausfrau, sehr oft hören wir, dass Hausfrauen sich rausreden und sagen, ich habe so viel zu tun, ich komme nicht dazu, dass ich die Bibel lese. Ich habe sehr oft im Telefongespräch das gehört, Frauen haben gemeint, aber ich habe so viel zu tun, ich habe Kinder und so weiter, ich kann das nicht tun. Ich kann nicht die ganze Zeit lesen. Und da habe ich gesagt, ja, dann lass die Wohnung mal für einen Tag schmutzig sein. Setz dich aber lieber hin und lies die Bibel. Und da gibt es jetzt viele Marthas unter uns, die oft sagen, ja, aber es muss sein, das Haus, du kannst doch nicht, es gehört zu einem christlichen Charakter und so versucht man sich herauszureden, nicht? Weil es ist einfach. Da muss ich mich nicht ständig voll auf Christus konzentrieren, sondern ich mache meine Arbeit und mein Ich kann seinen Weg gehen, aber das Problem ist, es ist eine faule Ausrede. Sei es ein Mann, der bei der Arbeit zu viel Zeit mit der Arbeit verbringt, oder sei es die Frau, die mit der Hausarbeit zu viel. Wir haben gestern gesagt, dann lieber alles liegen lassen an die Frauen und auch an die Männer und lieber schmutzig sein lassen. Ihr würdet euch wundern, wenn ihr mehr Zeit mit dem Herrn verbringt. Grundsätzlich gilt ja, dass wir immer mehr Zeit mit dem Herrn verbringen als mit irgendetwas anderem. Demnach gehört der größte Teil des Tages dem Herrn. Und nicht nur der größte Teil, was ich damit meine, ist die volle Aufmerksamkeit, gehört dem Herrn. Die volle Aufmerksamkeit gehört den ganzen Tag dem Herrn. Nur, nicht immer beschäftigen können wir uns mit seinem Wort beschäftigen, denn wir müssen auch essen, wir müssen auch schlafen, wir müssen wir müssen alltägliche Dinge tun, im Haus, die Arbeiten erledigen und so weiter. Aber wo ist der Schwerpunkt? Und das ist das Ganze. Als Christus bei Maria und Martha war, ihr alle kennt die Geschichte, da hat es klargestellt. Martha war die, die gesagt hat, ach so eine faule Frau, guck dir das an, meine Schwester, die macht gar nichts. Herr, sag ihr doch, sie soll kommen und mir helfen. Was ist das für eine faule Einstellung? Sie sitzt da und ich mache die ganze Arbeit. Wir könnten viel schneller servieren und könnten uns dann zu dir setzen. Und Christus zeigt dir ganz klar, oh Martha, Martha, es war ein schwerer Tadel mit viel Liebe. Er sagt, Martha, Martha, du hast viele Sorgen, sagt er. Eins ist aber notwendig, nicht das, was du tust, sondern eins ist notwendig, zu den Füßen Jesu zu sitzen. Und Maria hat das gute Teil erwählt, sagt er. Maria hat das gute Teil erwählt, weil sie sitzt zu den Füßen Jesu, aber Martha, sie denkt, sie würde das Gute tun, denn sie macht die ganze Arbeit. Und Jesus sagt, das ist genau das Falsche, was du vorhast. Umgekehrt, zu den Füßen Jesu zu sitzen. Und deswegen, ich habe euch einmal diese Erfahrung erzählt von meiner Schwester, die so viel Zeit mit dem Herrn verbrachte eines Tages und sie hatte viel zu tun an dem Tag, sie hat viele Aufgaben bekommen von meinem Vater und sie hat die Zeit völlig vergessen und sie hat studiert und dann hatte sie nachher nur noch eine halbe Stunde Zeit oder eine Dreiviertelstunde Zeit. Und es war interessant zu sehen, sie hat selbst als ein Zeugnis gesagt, es haben Engel gemacht, weil ich habe es nicht gemacht. Ich weiß, was ich gemacht habe und ich weiß, wie die Wohnung vorher ausgesehen hat und wie sie danach ausgesehen hat. Und Engel waren drin und haben dort sauber gemacht, weil ich war es nicht. Ich weiß, was ich gemacht habe. Es ist herrlich, Geschwister, wenn wir uns beschäftigen mit dem Wort Gottes, wenn wir uns vertiefen in die Fülle der Gottheit und darüber nachdenken, was der Herr für uns getan hat. Viele Dinge würden Männer erledigen können, große Arbeiten, die Männer normalerweise, wofür sie meinetwegen 8 Stunden am Tag brauchen, könnten sie in 2 Stunden erledigen oder 4. Weil der Herr segnet die Arbeit und der Herr tut die Dinge für uns, damit wir Zeit haben für ihn. Das bedeutet nicht, dass wir alles vernachlässigen sollen. Das möchte ich aber mit keinem, ich denke, ihr versteht. Das möchte ich nicht sagen. Aber wem gehört unsere Aufmerksamkeit den ganzen Tag über? Also diese Natur, die wir bekommen haben, um nochmal darauf zurückzukommen. Die Natur, die wir bei der Neugeburt bekommen, das ist die Natur Jesu. Es ist das Leben Jesu. Es ist die Existenz Christi, die wir jetzt leben. Nicht, weil es mein Körper es mir zeigt, dass es so ist. Nicht, weil mein Verstand voll damit einverstanden ist. Jawohl, es ist so. Nein, es ist völlig gegen die Logik. Es geht gegen all das, was ich sehe und mit dem Fleisch ertasten und erfüllen kann. Aber deswegen sollen wir nicht nach dem Fleisch leben. Der Herr sagt, wir leben nicht nach dem Sehen, nach der Sicht, sondern wir leben nach dem Glauben. Und Paulus sagt, dass wir an das glauben, was wir nicht sehen. Und sehr oft ist es hart, sich auf etwas zu konzentrieren, was man nicht sieht. Deswegen erfordert der ganze Tag einen Glaubenskampf von uns. Einen Kampf durch Werke, stets zum Glauben zu gelangen und den Glauben zu halten. Das ist das Wichtige, was wir dabei beachten sollen. Deswegen nennt uns die Schrift sehr viele solche Dinge wie, lest die Schrift, beschäftigt euch mit dem Wort, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, heißt es. Das sind Taten, die wir tun, nicht? Gott kann sie nicht annehmen als vollkommene Taten. Das ist auch nicht das Ziel. Aber das Ziel ist, dass sie in uns Glauben bewirken. Dass sie in uns Glauben bewirken. Das ist das, was ich versucht habe, jetzt ein bisschen zusammenzufassen. Lesen wir ein paar Verse dazu. Wir haben jetzt keine Verse gelesen, aber ein paar Verse und dann schließen wir auch ab. Es sind nur 5 Verse. Oder 5 Bibelstellen. Die erste Stelle finden wir in 1. Korinther 2. Und hier spricht es von der Natur, die wir bekommen. 1. Korinther 2, Verse 9 und 10. Ich hoffe, wir haben mal irgendwann ein wenig mehr Zeit, um über dieses Thema zu sprechen, was Vollkommenheit bedeutet. Aber hier ist etwas Interessantes gesagt. 1. Korinther 2, Verse 9 und 10. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Es ist interessant, hier geht es um etwas, was kein Mensch mit den Augen sehen kann, was ein Mensch mit seinen Augen nicht sehen kann, was er mit seinem Ohr nicht hören kann und was er mit seinem Herz nicht fühlen kann. Es geht um etwas, was alles das, was wir besitzen als Menschen, mit all dem Fleisch, mit all den Sinnen, die wir besitzen, nicht fühlen können, nicht sehen, nicht hören können. Aber Gott sagt, aber die Schrift sagt hier in Vers 10, uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Das ist die Natur, von der hier die Rede ist. Das ist das Leben, das wir bekommen. Das ist der Heilige Geist, der in unsere Herzen ausgegossen ist. Das ist etwas, was wir nicht mit den Augen sehen können, nicht mit dem Ohr hören können. Weil es betrifft nicht unser Fleisch, sondern es betrifft unseren Geist. Und Gott sagt, Gott hat es offenbart. Er sagt, ich habe es euch offenbart durch meinen Geist. Das ist eine herrliche Sache. Lesen wir einmal Epheser 3. Epheser 3. Und dort die Verse 14 bis 21. Vers 14, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Epheser 3, ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Wir wissen, der Reichtum seiner Herrlichkeit ist unbegrenzt, ist so riesig wie er selbst. Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Wisst ihr, sehr oft sagen Christen, ich brauche Kraft, ich habe keine Kraft, ich bin so kraftlos. Jetzt schaut einmal, was Gott für uns in Christus zur Verfügung gestellt hat. Und das haben wir durch den Glauben jederzeit, alle Zeit. Jeden Tag, jede Sekunde. Wann ihr es wünscht, geht zu Christus und holt euch diese Kraft. Dort ist sie vorhanden, in dem Leben Jesu. Denn das Leben Jesu ist unbegrenzt. Und deswegen sagt er, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist, an dem inwendigen Menschen. Das ist der Geist, wovon er spricht. Dort sollen wir stark werden, im Geist. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen. Dann, wenn das geschehen ist, sagt er, so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Warum? Damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Das ist die Natur, die wir besitzen. Die ganze Gottesfülle ist in Christus vorhanden. Das ist nicht unser Teil, den wir tun. Das ist Gottes Teil, den er tut, den er getan hat in Christus. Wir haben die ganze Gottesfülle in Christus. Und er sagt, dass er uns das rechte Verständnis geben soll. Er betet darum, sagt Paulus. Ich bete darum, dass ihr erkennt, was ihr besitzt in Christus. Ihr besitzt die ganze Gottesfülle, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Er sagt, alle Erkenntnis. Er betet darum, dass wir Erkenntnis bekommen und Verständnis bekommen, damit wir erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle. Das bedeutet, wir haben, ich weiß nicht, ob ich euch diese Geschichte schon erzählt habe mit den, vielleicht noch nicht. Es war eine alte Frau und sie lebte in einem Dorf und sie war ganz arm. Und sie hatte einen Sohn. Habe ich die Geschichte schon erzählt? Ich glaube nicht. Und sie hatte einen Sohn und der Sohn war in einem anderen Land. In einem reichen Land und hat dort gearbeitet. Und die Frau war ganz arm und die Menschen im Dorf haben schon gesprochen und haben gesagt, das gibt's doch nicht, so ein Sohn, was ist das für ein Sohn, der liebt seine Mutter überhaupt nicht. Sie kommt um, sie hat nichts zu essen und er ist in einem anderen Land und kümmert sich nicht um seine Mutter. Warum? Und sie haben geschimpft über den Sohn und eines Tages hielten sie es nicht mehr aus und sie gingen zu dem Pfarrer in dem Dorf und sagten, Herr Pfarrer, gehen Sie doch mal hin und sprechen Sie mit dieser Frau und finden Sie heraus, was mit diesem Sohn ist, denn Sie können das nicht mehr mit ansehen. Schrecklich, der soll doch mal kommen und auf sie aufpassen. Sie hat nichts zu essen. Und der Pfarrer ging auch hin und hat versucht zu erforschen, herauszufinden, was mit dem Sohn ist. Und sie sagte, ja, geht es Ihnen gut? Und sie sagte, ja, ich kann mich nicht beklagen, ich habe sehr wenig zu essen und auch sonst habe ich nicht viel und ich kann nicht immer heizen, deswegen friere ich sehr oft. Und der Pfarrer hat gemeint, ja, was ist denn mit Ihrem Sohn los? Wo ist er denn? Haben Sie schon mal Nachricht von ihm bekommen? Sagt sie, oh ja, ich hab Nachricht von ihm bekommen. Ich bekomme jede Woche einen Brief von ihm. Jede Woche, also er schreibt mir wundervolle Dinge. Er schreibt mir, dass er mich liebt und dass er sich danach sehnt, mich wiederzusehen und so weiter. Und er legt mir mal so einen komischen Zettel bei und ich habe diese Zettel alle aufgehoben, weil ich weiß nicht, was er mir damit sagen will. Ich verstehe das nicht, aber er legt immer diesen Zettel bei und und dann sagt der Pfarrer, ja, was sind das für Zettel? Können Sie die mir mal zeigen? Vielleicht bekommen wir mehr Informationen über ihn, was mit ihm los ist. Und sie bringt eine Kiste und macht die Kiste auf und dort holt sie einen großen Haufen amerikanische US-Dollar raus. Und sie sagt, ja, hier sind die Zettel, ich weiß nicht, was mein Sohn mir damit sagen will. Die Frau hat ein Vermögen besessen, aber sie hatte keine Ahnung, was sie dort hatte. Und so ist es mit vielen Christen unter uns. Viele sehnen sich danach, nach einem Leben der Befreiung, viele sehnen sich danach, die Kraft des Geistes zu spüren. Sie sehnen sich danach, dass sie ihr altes Ich ablegen können, damit sie das Leben Jesu genauso sind wie Christus. All das ist bereits da. Es gehört uns und unseren Kindern ewiglich. Nur nicht alle wissen es. Nicht alle haben das verstanden, dass das so ist. Deswegen sagt Paulus, ich bete darum, dass ihr Erkenntnis bekommt, was ihr habt in Christus, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Damit es in eurer Erfahrung tatsächlich geschieht, was ihr schon habt. Deswegen ist das Evangelium so herrlich, Geschwister. Vers 20 weiter. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Warum diese Lobeshymne? Paulus hat dort etwas gewusst. Paulus hat etwas erfahren, was viele Christen nicht kennen. Und deswegen lobt er den Herrn dafür. Er sagt, zu verstehen, dass er überschwänglich tun kann, über all das hinaus, was wir begreifen, was wir verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Welche Kraft ist das? Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist die Kraft Jesu, der in uns lebt. Und er sagt, ich bitte den Herrn darum, dass er euch Verständnis schenkt, was für eine Kraft ihr in euch habt. Ihr wisst es doch gar nicht. So sagt Paulus zu den Ephesern. Oh, damit ihr doch erkennen würdet, was für eine Kraft in euch wirkt. Dass Jesus selbst in euch fähig ist zu allem. Niemand sage fortan, er sei unfähig, Dinge zu tun. Niemand sage, er hätte keine Kraft. Das ist ein Wort des Unglaubens. Das soll nicht über unsere Lippen kommen. Alles in Christus. Wie sagt die Schrift, alle Segnungen sind in Christus Ja und Amen. Alle Segnungen in Christus sind Ja und Amen. Sie gehören alle uns. Niemand braucht irgendetwas noch, was er tun muss, was Gott von ihm verlangt, nein, das Einzige ist, seine Augen auf Christus zu richten. Und glaubt ihr, dass Christus alles für den Gläubigen ist? Glaubt ihr, dass Christus für den Gläubigen reicht? Glaubt ihr, dass Christus genug ist für uns? Glaubt ihr, dass er uns alles, dass der Vater uns alles gegeben hat mit dem Sohn? Glauben wir dem Wort? Oder sind wir ungläubig? Und obwohl wir immer noch in der Welt sind und uns abmühen mit unseren Sünden und die Sünde plagt uns und wir sehen keine Freiheit, halten wir da immer noch fest an dem, was wir glauben, obwohl es falsch ist? Und das ist das, was Paulus ständig immer wieder auf den ganzen Gemeinden schreibt. In ihm seid ihr vollkommen. Ihr braucht sonst nichts mehr. Wenn ihr ihn gefunden habt, habt ihr die große Perle, die kostbarste Perle des Universums gefunden, so wie Schwester Weiß sagt. Wer Christus gefunden hat, findet die kostbarste Perle im ganzen Universum. Lesen wir noch Kolosser 1. Kolosser, Kapitel 1, in ihre Verse 27 und 28. Er sagte, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Von welcher Vollkommenheit spricht er hier? Er sagt, wo möchte Paulus uns vollkommen sehen? Wo möchte er uns vollkommen sehen? Was sagt der Vers? In Christus, also spricht es von der Vollkommenheit Christi. Das ist die neue Natur und er sagt, wenn ihr diese neue Natur besitzt in Christus, so seid ihr vollkommen, denn Christus ist vollkommen. Das ist die Medizin, die Gott vorgesehen hat. Das ist das Heilmittel. Das Heilmittel ist nicht, dass ich mich irgendwie anstrenge und versuche, mich mit dem Messer zu hobeln und zu schnitzen, bis ich dort irgendwo angelange, wo ich irgendwo sein möchte. Wir sind keine Evolutionisten. Gott gibt uns die Vollkommenheit hier und jetzt. Warum? Weil wir unfähig sind, diese Vollkommenheit irgendwoher anders zu beziehen. Er allein ist vollkommen, wir müssen zur Quelle gehen. Das ist Gott selbst. Gott gibt uns diese Gerechtigkeit und diese Vollkommenheit mit einem Schlag, ohne dass wir irgendetwas von seinem Gesetz gehalten haben. Deswegen sagt Paulus an einer anderen Stelle, dass diese Gerechtigkeit, die bezeugt ist von den Propheten und dem Gesetz, sagt er, kommt zu uns ohne Zutun des Gesetzes. Weil das Gesetz spielt überhaupt keine Rolle bei der ganzen Sache. Das ist eine herrliche Sache. Weder du kannst dem Gesetz was geben, noch kann das Gesetz dir etwas geben. Merkt ihr das? Deswegen ist unsere Beziehung nicht zu einem Gesetz. Das Gesetz kann uns nichts geben. Warum? Weil es sind Buchstaben. Buchstaben können dir nichts geben. Und deswegen sagt Paulus, wenn es ein Gesetz geben würde, das euch Gerechtigkeit bringt, ja, dann kriegen wir die Gerechtigkeit doch aus dem Gesetz. Aber das gibt es nicht. Es existiert überhaupt kein Gesetz, das euch irgendetwas geben könnte. Auf der anderen Seite, können wir dem Gesetz was geben? Das Gesetz verlangt vollkommenen Gehorsam. Habt ihr das in euch? Habe ich das in mir? Ich denke nicht. Christus allein kann dem Gesetz etwas bieten. Christus allein ist das Gesetz und hat etwas für das Gesetz zu bieten. Deswegen, Geschwister, all diese Dinge, die von uns gefordert werden, ihr müsst erkennen, ihr müsst verstehen, dass diese Dinge uns helfen sollen, Glauben zu haben, helfen sollen, uns täglich praktisch auf Christus auszurichten. Und das geschieht durch Werke. Das rettet uns aber nicht, sondern dadurch gelangen wir nur zu dem Glauben. Und der Glaube beinhaltet Christus, beinhaltet das vollkommene Leben, beinhaltet die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und das macht uns vollkommen. Das ist so eine vollkommene Kette, es ist so einfach, dass Geschwister, ich sage es euch ehrlich, man kann es nicht missverstehen. Die Bibel hat es so deutlich offenbart, man kann es nicht missverstehen. Wenn man es missversteht, beschäftigt man sich entweder zu wenig damit, oder man hat vorgefasste Meinungen, oder man möchte das Ganze nicht verstehen. Das muss so sein, denn die Schrift sagt, dass jedes Kind zur Seligkeit gelangt durch dieses einfache Evangelium. So, einige Verse noch, die uns wichtig sein sollten, wenn es um den Charakter geht. Ja, vielleicht sollten wir das nicht mehr vorlesen, sonst werden wir zu sehr überlastet mit dem Ganzen. Wir haben jetzt genug gesprochen. Ich denke, das sagt so im Grunde, was ich sagen wollte heute. Natur ist das, was wir durch den Glauben bekommen. Der Charakter ist das, was durch den Glauben gebildet wird, was das Wissen angeht und die Taten, die aus dem Wissen hervorkommen, aus der Erkenntnis hervorkommen. Das ist der Charakter, der in uns geformt werden muss und in Übereinstimmung mit unserer neuen Natur gebracht werden muss. Und all das, was den Charakter angeht, das sind, wir lesen das, die Früchte des Geistes, das sind Taten, die dort geäußert werden. Es ist instinktiv in uns, wenn wir Christus in uns haben. Christus ist instinktiv langmütig. Er ist die Liebe. Er ist voller Güte, Gnade und Lieblichkeit. Er kennt keinen Zorn, keinen Hass, sondern ist immer genau das Gegenteil. Liebe, Langmut, zarte Liebe zu uns. All das ist in Christus eine natürliche Reaktion. Wenn ihr in Christus seid, ist die natürliche Reaktion gegenüber euren Mitmenschen immer Liebe, immer Geduld, immer Verständnis. Nicht, dass ihr euch zwingen müsst, dass ihr Verständnis habt und wenn der Zorn hochkommt, dann versucht man den Zorn niederzuhalten. So dürft ihr wissen, eure Augen sind nicht bei Christus. Und man darf auch nicht sagen, dass wenn jemand für einen kurzen Augenblick zornig wird, es kann nämlich vorkommen, wir lesen das des Öfteren im Falle der Jünger Christi selbst, dass sie doch manchmal durch Situationen verleitet wurden, Dinge zu tun, die nicht gut waren. Zum Beispiel einmal kamen sie nach Samarien und irgendjemand wollte sie nicht aufnehmen. Und Johannes und die anderen sagten, Herr, sag uns, wir sollen Feuer vom Himmel fallen lassen, wie damals, dass sie verbrannt werden. Wie damals zu Zeiten Elias, wo Elia das Feuer vom Himmel holte und die anderen wurden verbrannt, diese Soldaten, die sich vor ihn gestellt hatten. Und er sagt, befiehl das Gleiche. Und Christus schaut ihn an und sagt, Johannes, weißt du, wessen Geist du besitzt? Das ist nicht der Geist Gottes. Was erzählst du da? Wir wollen doch niemanden verletzen. Wir wollen doch niemanden töten. Damals hatte symbolisch das einen sehr großen Wert. Und wir ziehen unsere Lehre daraus. Aber heute tun wir das doch nicht mehr. Und da sieht man dann manchmal, wessen Geistes wir sind. Deswegen, sowas existiert in Christus nicht. Wenn wir die neue Natur besitzen, ist all das eine natürliche Reaktion. Nur eins fehlt uns. Die vollkommene Erkenntnis fehlt uns. Wir haben nicht alles erkannt und deswegen sind unsere Handlungen manchmal mit Fehlern belastet, mit Flecken, mit Runzeln. So wie es in der Offenbarung heißt. Aber es wird die Zeit kommen, wo Gott uns alles offenbaren wird und nicht nur offenbaren, sondern wo er unseren Charakter so in Übereinstimmung mit unserer neuen Natur bringen wird, dass wir auch äußerlich in den Taten vollkommen vor ihm wandeln. Und deswegen sagt die Prophetie in Offenbarung, dass die 144.000 kein Flecken, kein Runzel an sich haben. Kein Falsch in ihrem Mund gefunden wurde. Kein Wort ist verkehrt, was sie sagen. Weil ihr Charakter, ihr Verstand in Harmonie gebracht wurde mit der Natur, mit dem neuen Herzen, das sie haben. Sie sind aber in jedem Stadium des Wachstums vollkommen vor Gott. Und sie sind genau das, was in dem Augenblick von Gott verlangt wird. Ich hoffe, dass wir darüber noch mehr zu sagen haben, denn es gibt so viel mehr zu sagen, Geschwister, dass man gar nicht aufhören kann, dieses Evangelium genug zu besprechen. Aber der Herr segne euch und gebe euch auch diese Erkenntnis, was wir in Christus besitzen, dass der Christ nicht mehr braucht als Christus allein. Denn in diesem Leben ist alles vorhanden, was der Mensch für alle Ewigkeit braucht. Dank sei dem Herrn dafür, für dieses Evangelium, dass er uns in dieses Licht hineinführt, damit wir erkennen können, was uns zur Seligkeit dient und was nicht. Der Herr segne euch. Amen.
Amen.